Mama macht Business, der Podcast rund um Zeitmanagement und Alltagsorganisation für selbstständige Mütter und natürlich auch Väter. Herzlich willkommen zu dieser 83. Episode von Mama macht Business. Heute habe ich Caro Müller zu Gast, eine Frau, die Presse nicht nur versteht, sondern machbar macht. Caro führt die PR-Agentur Einfach PR. Seit über 10 Jahren in der Branche, seit 2019 selbstständig. Mit ihrem Team bringt sie ExpertInnen und visionäre Unternehmen in Print, Online, Radio, TV und Podcasts und unterstützt bei LinkedIn und Blogbeiträgen. Spannend für uns, Caro ist seit 2023 Mama. Sie führt ihre Agentur in klaren Blöcken, vormittags Business, nachmittags Familienzeit und zeigt, wie PR auch mit wenig Zeit funktioniert. Weg von Massenmails hin zu guten Themen, richtigen Kontakten und smarten Pitches. Sie hat das Sachbuch Weiblich selbstständig erfolgreich geschrieben und veröffentlicht jetzt ihren ersten Roman im November. Wir sprechen über Vereinbarkeit, über Tools und Strukturen im Team und über die Frage, wie werde ich als Selbstständige sichtbar, ohne jedes Mal eine ganze Woche zu investieren. Herzlich willkommen, liebe Caro. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Wir sind gleich mit dem Versprecher gestartet. Schneiden wir natürlich raus, hört keiner. Hallo!
Hallo!
Ich freue mich sehr auf unser Gespräch, denn du bedienst ein sehr spannendes Feld, das Thema PR mit deinem Unternehmen. Und das ist manchmal so ein bisschen so ein Buch mit 7 Siegeln, habe ich so das Gefühl. Also da sind viele sehr unsicher und wir haben im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, du kannst dir aber auch so ein paar Tipps und Tricks gut mitgeben. Wir starten mal rein. Wir müssen erstmal einordnen, was du so machst. Du führst eine PR-Agentur mit mehreren Mitarbeitern, bist Mama einer 2-jährigen Tochter und schreibst Bücher. Wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir aus?
Ja, typisch ist schon mal ein lustiges Wort. trifft auf meinen Alltag nicht unbedingt zu. Wobei, also meine Tochter geht in die Kita. Das heißt, wir haben schon eine strikte Trennung. Ich kann so sagen, bis 14.30 Uhr oder 8 bis 14.30 Uhr bin ich hauptsächlich Unternehmerin und ab 14.30 Uhr bin ich hauptsächlich Mama. Aber was ich halt innerhalb von diesen 2 Blöcken mache, das unterscheidet sich wirklich von Tag zu Tag. Also ich habe vormittags eher Arbeiten für die Agentur, eher Kundentermine, Termine mit meinen Mitarbeiterinnen, Dinge, die ich eben für die PR-Agentur mache. Da ist die Autorinnentätigkeit auch untergeordnet, weil das halt jetzt auch nicht das ist, womit ich mein Geld verdiene, sondern schon auch ein bisschen eher als Hobby angesehen werden kann. Das mache ich dann eher abends, wenn die Kleine dann schläft, nachdem ich eben den Nachmittag mit ihr verbracht habe. Ich arbeite sehr oft abends oder auch mal am Wochenende und auch abends oft mal länger, wenn mein Mann dann vielleicht schon ins Bett gegangen ist. Und versuche aber trotzdem dann mehr als 5 bis 6 Stunden zu schlafen.
Auch immerhin mehr als 5 bis 6 Stunden, was ja viele immer noch sagen würden, ist zu wenig.
Ist es auf Dauer auch. Also das merke ich dann so 1-2 Mal die Woche geht so eine kurze Nacht, aber dann muss man auch wieder auftanken.
Mhm. Wie wichtig ist das für dich, so diese Trennung von, du hast das jetzt in Blöcken beschrieben, von 8 bis 14.30 hast du wirklich die konzentrierte Zeit und dann ist Familienzeit. Hast du das extra so gebaut? Ist das für dich wichtig, Trennung?
Ja, es ist wichtig, aber es ist auch durch das Betreuungsmodell gegeben. Also dadurch, dass wir eben einen Kita-Platz haben und es war für uns klar, unsere Tochter wird für viele vielleicht recht früh in die Kita gehen. Also sie ist mit 14 Monaten in die Kita gegangen, 4 Tage die Woche, eben bis 15 Uhr, da hole ich sie ab. Dadurch ist das halt auch einfach so gegeben und vermischt sich nicht. Es macht es aber auch leichter. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, so zu arbeiten, wie ich arbeite, wenn sie vormittags zu Hause wäre. Das würde überhaupt nicht funktionieren.
Du sprichst es jetzt schon an. Wir haben es im letzten Podcast letzte Woche auch wieder gehabt. Das Thema, ja, was ist eigentlich normal? Ja, so sehr früh, sagst du jetzt. Das heißt, ihr lebt ja in Karlsruhe. Mhm. Ist das also eher unüblich, die Kinder früher in die Kita zu bringen?
In der Gruppe von meiner Tochter nicht. Da waren jetzt einige, die so mit 1,5 angefangen haben, weil halt die Gruppe für 1- bis 3-Jährige ist. Wenn ich generell mit Mamas spreche, höre ich schon manchmal mit 14 Monaten schon, ach, das hätte ich ja nicht übers Herz gebracht. So, ja, ich schon.
Mhm. Aber es ist ja, wir kommen immer wieder drauf, hier zu sprechen. Es sind so krasse regionale Unterschiede in Deutschland verbreitet. Also manchmal reicht ja schon ein paar Häuser weiter, wenn die Landesgrenze dann schon wieder eine andere ist, Bundesland ein anderes oder so. Also es ist wirklich extrem, wie unterschiedlich da die Voraussetzungen sind. Erstmal vom Umfeld, dann natürlich auch von den Kita-Strukturen überhaupt. Was ist überhaupt möglich? Es gibt ja auch Bereiche, da gibt es überhaupt keine U3-Betreuung. Also diese krassen Unterschiede sind schon wirklich enorm. Wie hat sich das denn für dich verändert, seit du Mama bist und jetzt eben dich aufteilen musst zwischen Business und Familie? Wie hat sich deine Arbeit dadurch verändert?
Extrem, was wahrscheinlich nicht besonders überraschend ist, aber vor allem hat sich mein Blick auf die Arbeit so ein bisschen verändert. Also davor war meine Agentur halt mein Baby, war so die Hauptpriorität, natürlich neben meinem Mann und meiner Familie, aber das war halt so das, womit ich meine meiste Zeit verbracht habe und habe locker halt auch mal 50, 60 Stunden die Woche gearbeitet, obwohl ich unter der Woche schon gearbeitet habe, auch am Wochenende gearbeitet und mittlerweile habe ich einen ganz anderen Arbeitsrhythmus, schaffe aber trotzdem sehr viel von dem, was ich früher auch geschafft habe, weil ich bessere Strukturen habe und weil ich für mich gelernt habe, dass nicht alles, was mir auf den ersten Blick wichtig erscheint, auch wirklich wichtig ist. Und ich meine eigenen Prioritäten nochmal ganz anders hinterfrage und auch hinterfrage, wie wichtig es ist, dass ich jetzt etwas tue oder ob es vielleicht auch jemand anderes tun kann.
Hast du dann im Zuge deiner Schwangerschaft, ich meine, man kann, sieht das ja dann schon immer kommen, dass es jetzt bald so weit ist, dass sich was ändern könnte. Ist ja nicht so, dass man da so von heute auf morgen reingeschubst wird. Hast du in der Schwangerschaft dann schon gezielt Sachen vorbereitet, um irgendwie Sachen abgeben zu können? Wie bist du da reingegangen in das Thema?
Ja, also ich hatte den perfekten Plan und dann hatte ich eine sehr komplizierte Schwangerschaft, wo ich auch ein paar Mal im Krankenhaus war, auch ein paar Nächte. Dann kam meine Tochter 4 Wochen früher. Also mein ganzer Plan hat überhaupt nicht so funktioniert, wie ich ihn mir vorgenommen hatte. Aber klar, ich hatte halt, also damals 2023 war das Team noch etwas kleiner, aber wir haben trotzdem zu verschiedenen Themen uns zusammengesetzt, geschaut, welche Aufgaben muss wirklich ich in der Elternzeit auch weitermachen. So in den ersten 6 bis 12 Monaten, welche Aufgaben kann zeitweise das Team übernehmen, welche Aufgaben gebe ich vielleicht auch dem Team und habe gar nicht den Plan, die wieder zurückzunehmen. Das haben wir alles gemacht, aber es war ein bisschen chaotisch und ich hätte mir gewünscht, dass wir da ja einfach die organisatorische Freiheit gehabt hätten, ohne jetzt die gesundheitlichen Einschränkungen, die ich halt einfach hatte und halt dann auch die spontane frühere Geburt.
Ja, aber das ist ja wieder mal ein gutes Beispiel dafür, dass es halt auch einfach anders laufen kann und man kann noch so gut planen. Dann hat das Leben halt doch einen anderen Plan und dann muss man eben doch umschwingen. Also du hast schon sehr früh gelernt, flexibel zu sein da wahrscheinlich. Da wachen manche vielleicht erst ein bisschen später auf dann. Wie läuft denn das bei dir? PR stellt man sich ja immer vor als ein relativ weites Gebiet, ne? Da kann man ja viel machen. Es gibt viele Möglichkeiten, das voranzutreiben. Wie teilst du das bei dir im Unternehmen auf? Wie ist das mit deinen Mitarbeitern? Habt ihr Spezies für bestimmte Bereiche? Macht ihr alle das Gleiche? Habt nur unterschiedliche Kunden? Also erzähl mal so ein bisschen, wie du deine Agentur so aufgebaut hast.
Also wir müssen ein bisschen unterscheiden zwischen PR und Pressearbeit, weil das wird von vielen halt in einen Topf geworfen. Viele sagen PR, meinen aber Pressearbeit. Pressearbeit ist wirklich dieses, ich bringe dich in Print, Online, Radio, TV, Podcast, also externe Veröffentlichung. PR an sich ist aber nicht nur Pressearbeit. Zu PR gehört genauso dazu, dass du auf Social Media aktiv bist, dass du einen Blog vielleicht hast, dass du einen Podcast hast, dass du Speakerin bist. Also PR ist wirklich so diese komplette Außenwahrnehmung, alles, was du nach außen eben machst, auch ganz viel vermischt natürlich mit Marketing, da ist es immer nicht ganz so trennscharf zu betrachten. Bei uns intern, unser Fokus liegt auf Pressearbeit und wir machen eben LinkedIn-Content und Blogbeiträge und wir haben im Team 3 PR-Managerinnen aktuell und die machen aber von Pressearbeit, Blog und LinkedIn alles. Und dann haben wir eine Designerin, die unterstützt überall bei eben den Designthemen, sei es jetzt Factsheets für die Pressearbeit, sei es Posts für LinkedIn, sei es Grafiken für Blogbeiträge oder auch unser internes Marketing, also unser externes Marketing, aber was wir halt intern für uns machen. Und dann haben wir noch eine Teamassistentin, die überall unterstützt, wo es halt gerade nötig ist und vor allem auch mich viel bei organisatorischen und administrativen Aufgaben.
Und du hast ja nun selbst schon gesagt, ihr unterstützt Expertinnen, ExpertInnen da und vor allem so visionäre Unternehmer. Was siehst du beim Thema PR? Was ist vielleicht heute anders als noch vor ein paar Jahren? Ich stelle mir vor, dass es wirklich ein Gebiet ist, was sich auch sehr schnell wandelt, wo man immer wieder reagieren muss und sich auch in der Arbeit anpassen muss.
Voll. Also ich habe ja 2015 in der PR-Agentur angefangen. Und so wie ich damals PR gelernt habe, und das ist nur 10 Jahre her, würde ich es heute nicht mehr machen, weil es so auch nicht mehr funktionieren würde. Also die Redaktionen sind heute noch mal stärker unterbesetzt, als es vor 10 Jahren schon der Fall war. Das heißt, die wissen es noch mehr zu schätzen, wenn jemand wirklich mit einem gut aufbereiteten Thema auf sie zukommt, mit dem sie halt auch in Anführungszeichen wenig Arbeit haben, das aber trotzdem halt zu ihnen und den redaktionellen Themen passt. Auf der anderen Seite haben die Medien aber auch die Herausforderung, dass sie natürlich sich von den anderen Medien immer stärker abgrenzen müssen und halt eigene gute Geschichten entwickeln müssen. Das heißt, das Interesse an so einer breit gestreuten Pressemitteilung zum Beispiel ist viel geringer, als es noch vor 10 Jahren war. Also ich weiß noch, da haben wir teilweise für Kunden und Kundinnen aus dem Tourismus einfach eine Pressemitteilung rausgehauen. Das war dann in 4, 5 Medien drin. Perfekt. Das ist heute bei ein paar Themen noch möglich, kommt natürlich auch darauf an, wie bekannt das Unternehmen schon ist. Aber was halt heute noch viel, viel wichtiger ist, ist dieses individuelle Arbeiten mit den Redaktionen. Wirklich schauen, was passt gezielt zu diesem Medium und was können wir für ein Thema anbieten, das diese Kriterien erfüllt.
Und gleichzeitig stelle ich mir vor, ist das wahnsinnig viel Netzwerkarbeit. Du musst Leute kennen, oder?
Ja und nein. Das ist so ein bisschen ein Mythos in der PR, würde ich fast sagen, dass man unbedingt alle gut persönlich kennen muss. Man muss wissen, wie man die Leute erreicht, also wissen, wie finde ich raus, was ist die E-Mail-Adresse von jemandem oder die Telefonnummer, dass ich diese Person halt erreichen kann. Aber ich muss die jetzt nicht schon unbedingt persönlich kennen. Natürlich ist, wenn wir als PR-Agentur jetzt schon 1, 2, 5 Mal mit einer Redakteurin zusammengearbeitet haben, die Chance höher, dass sie eine erneute Pitch-Mail von uns ordentlich liest und das Thema bewertet, als jetzt von einer fremden Person. Aber es wird nie eine Geschichte erscheinen, nur weil wir die schon kennen. Wir müssen trotzdem jedes Mal aufs Neue mit dem Thema überzeugen.
Nun ist ja das gerade, wenn man jetzt vielleicht noch ein bisschen ja, am Anfang steht oder vielleicht auch als Solopreneur unterwegs ist, versucht man vielleicht selber da auch erstmal voranzukommen. Nicht? Wir haben ja auch vor allem selbstständige Eltern hier im Fokus. Viele überlegen vielleicht auch erst, sich selbstständig zu machen. Und wir alle wissen, die Zeit ist begrenzt bei jedem, aber bei Eltern noch mal ein bisschen begrenzter. Was würdest du denn so sagen, was sind so die 3 wichtigsten PR-Hebel, die ich als Selbstständige unbedingt bedienen sollte?
Das ist tatsächlich genau das. Also so auf den ersten Blick kommt es einem total zeitsparend vor, einfach vielleicht irgendwo, da gibt es auch verschiedene Anbieter, eine Medienliste zu kaufen und denen halt mal eine gleiche E-Mail oder einen gleichen Pressetext zu schicken. Das ist aber meistens Arbeit für die Tonne. Es hört sich erstmal zeitaufwendiger an, bringt aber mehr, sich wirklich ein paar Medien rauszusuchen und da zu schauen, was kann ich denen anbieten. Und da vielleicht auch bei denen anzufangen, das spart halt auch Zeit, die man selbst schon konsumiert. Also welche Podcasts höre ich dann vielleicht selber und kenne die Themen eh schon gut und denke mir, ah, dazu könnte ich auch mal was beitragen. Oder welche Medien lese ich selber, Print oder online? Da fällt mir auf, die haben immer wieder eine Rubrik. Warum schlage ich nicht mich selbst mal für die Rubrik vor? Also dass man da so ein bisschen bei den Sachen anfängt, die man halt schon kennt, die aber natürlich auch die Zielgruppe erreichen. Wenn ich jetzt privat gerne Fachmedien für Hunde lese, dann bringt mir das als Inhaberin von einer PR-Agentur recht wenig, wenn ich da erscheine. Aber meistens liest man ja auch so ein bisschen das, wo auch die Zielgruppe sich rumtreibt. Du hattest ja nach 3 Hebeln gefragt. Also ich würde sagen, einer ist halt auf jeden Fall gute Themen. Also sich da zu überlegen, was kann ich spezifisch anbieten, was nicht werblich ist, sondern was halt ein interessantes redaktionelles Thema ist. Das zweite ist dann, die richtige Person zu kontaktieren, da halt auch lieber 2 Minuten länger zu recherchieren und dann aber halt eine persönliche E-Mail-Adresse zu finden und jemanden persönlich zu kontaktieren, als halt irgendwie eine Redaktions-Ad-Adresse zu nehmen, was halt erstmal schneller wirkt, aber halt nichts bringt. Und das dritte ist dann auf jeden Fall keine fertigen Pressemitteilungen oder Artikel schicken. Also ich höre ganz oft, oh, ich habe schon so viel Zeit in Pressearbeit geschickt und so viele Artikel geschrieben und die wurden alle nie veröffentlicht. Ja, weil niemand nach diesem Artikel gefragt hat. Also wir gehen immer so vor, dass wir erstmal mit dem reinen Thema an die Redaktionen rangehen und erst wenn wir da das Okay haben, dann machen wir aus, schreibt ihr den Artikel, also als redaktionellen Beitrag, oder schreiben wir den Artikel als Gastbeitrag? Und wenn ja, was soll rein? Was ist der Umfang? Also schreibt man halt viel weniger für die Tonne.
Ja, super gute Punkte. Gleichzeitig nehme ich immer so ein bisschen wahr, dass ich glaube, die Haltung erstmal so ein bisschen vorsichtig ist, weil man dann so denkt, jetzt schreibe ich denen ja die 893. E-Mail. Warum, die sind ja völlig genervt, wenn ich da jetzt noch mit meinem Thema um die Ecke komme, so nach dem Motto. Ja, man traut sich ja fast nicht, da auch noch eine Mail an diese E-Mail-Adresse zu schicken, weil man denkt, da kommt sowieso zurück, Postfach ist voll.
Ja, kann natürlich sein, da muss man ein bisschen drüber stehen. Also wenn man halt sich ein gutes Thema überlegt und jetzt eben nicht, also natürlich könnte ich jetzt mich irgendwo melden und sagen, lass doch mal einen Artikel darüber machen, wie super unsere PR-Agentur ist. Ja, dann bekomme ich keine Antwort oder halt Absagen. Wenn ich mir aber überlege, ich melde mich bei einem Startup oder einem Unternehmermedium und sage, wir können ja mal einen Beitrag dazu machen, welchen Einfluss hat KI heute bei PR-Arbeit oder wie können Solo-Selbstständige in die Pressearbeit starten, dann ist das halt ein Thema, das natürlich mich als Expertin positioniert, das mich bekannter macht, aber das gleichzeitig für die Leserschaft von dem Medium so interessant ist, dass die Redaktion sagt, ja klar, dazu wollen wir einen Beitrag von dir. Mhm. Und natürlich, selbst wenn man auch so ein gutes Thema hat, wird es immer vorkommen, dass man mal keine Antwort bekommt oder eine Absage. Aber das ist einfach Teil der Pressearbeit, so hart es sich anhört.
Und wie hat sich das jetzt bei deinen Kunden verändert? Weil ich stelle mir vor, die muss man ja auch erstmal mitnehmen, ja? Also vor ein paar Jahren waren sie es auch noch gewöhnt, dass sie bezahlen dich oder eine Agentur halt dafür, dass die ein paar Pressemitteilungen versenden. Jetzt kommst du mit so Vorschlägen um die Ecke wie, ich würde dich mal in dem und dem Podcast platzieren. Musst du da erstmal Überzeugungsarbeit leisten oder hast du schon das Gefühl, dass auch die Kunden das eigentlich erwarten, dass du diese Ideen jetzt mitlieferst? Wie ist da so der Wandel?
Ja, also die Ideen musste man ja schon vor 10 Jahren auch mitliefern. Da hat man sie nur anders aufbereitet. Aber grundlegend, also bei unseren Kunden und Kundinnen, habe ich da jetzt keine Schwierigkeiten, das irgendwie zu erklären, unser Vorgehen. Was vielleicht auch daran liegt, dass die oftmals auch das erste Mal mit PR arbeiten, mit uns, und halt gar nicht so eine große Vorerfahrung haben und dann sehr offen dafür sind, was wir eben ihnen anbieten.
Und was entgegnest du, wenn du jetzt immer so hörst, PR ist einfach teuer oder Pressearbeit ist teuer und frisst Zeit? Was entgegnest du da?
Trifft auch fast jede Marketingmaßnahme zu. Also ja. Man muss sich halt überlegen, Budget oder Zeit, was habe ich mehr? Wenn ich viel Zeit habe, aber ein geringes Budget, dann mache ich meine Pressearbeit selber. Bedeutet aber, ich muss mich halt einarbeiten, wie funktioniert gute Pressearbeit? Gibt es ganz viele Kurse auf dem Markt oder auch ganz viele kostenlose Ressourcen? Muss man dann aber halt auch machen, einmal lernen, wie es geht, alles recherchieren, sich überlegen, wie schlage ich mein Thema jetzt vor. An sich ist es dann kostenlos. Redaktionelle Beiträge sind kostenlos, die werden einfach veröffentlicht, wenn es eben ein gutes Thema ist. Wenn ich jetzt aber sage, okay, ich bin Unternehmerin, ich habe sowieso schon 20 Sachen jeden Tag auf meiner To-Do-Liste, ich habe keine Zeit, das alles selber zu machen, dann brauche ich eine externe Dienstleistung, entweder eine Agentur oder halt einen Freelancer oder eine Freelancerin. Die nehmen das dann alles für mich ab, ich muss mich nicht in alles einarbeiten, die muss ich dann dafür aber halt auch bezahlen, so wie ich auch eine Social-Media-Agentur oder eine Werbeagentur bezahlen müsste.
Und wie würdest du jetzt sagen, generell, deine Branche oder dein Bereich mit der PR-Agentur, ist das familienfreundlich oder hast du schon oft einen Struggle, weil doch irgendwie termingerecht du doch noch hinterherrennen musst? Also wie zeitkritisch sind bei dir die Projekte?
Also generell, PR hat ja so den Ruf, dass es sehr zeitkritisch ist, dass Dinge schnell passieren müssen. Es kommt ganz extrem auf die Branche an und auf die Unternehmen, mit denen man zusammenarbeitet. Bei uns, ich würde sagen, ist es sehr familienfreundlich, weil wir eben viel mit so Expertenthemen arbeiten, weil wir viel Themen haben, die wir, ich sag mal, so ein bisschen vorschlagen können, wann es halt passt. Natürlich haben wir Deadlines, ist ganz klar, aber wir machen jetzt zum Beispiel keine Krisenkommunikation oder wir sind in keinen Branchen unterwegs, die sehr kritisch sind, wo plötzlich ich bin um 16.30 Uhr auf dem Spielplatz und der Geschäftsführer kriegt eine kritische Medienanfrage. Das ist bei uns einfach nicht so gegeben, was halt an unserer Kundenstruktur liegt. Mhm. Es gibt aber sicherlich auch PR-Agenturen, wo es sehr, sehr viel schwieriger wäre, das so zu vereinen, wie ich es tue.
Und bevor wir jetzt zu deinem etwas, also auch mal deinem persönlichen Blick auf dein Zeitmanagement noch ein bisschen eingehen, würde ich gerne noch eine Frage so zu diesem PR-Pressearbeitsaspekt stellen. Und zwar das Thema KI. Da haben wir auch alle das Gefühl, wir könnten jetzt alles und wir brauchen nur noch einen Pressearbeits-PR-Agenten und dann ist das Thema auch geritzt. Wie siehst du das Thema KI im Bereich Pressearbeit und PR?
Also wir arbeiten täglich mit KI, vor allem auch mit ChatGPT, weil der prädestiniert ist für das, was wir machen. Aber er ist nur so hilfreich, wie wir ihn halt trainieren und mit Informationen füttern. Also es ist kaum möglich, als jemand, der keine PR-Erfahrung hat, da wirklich gute Ergebnisse rauszukriegen, weil dann einfach nur Quatsch rauskommt. Wir haben es für verschiedene Sachen schon getestet. Man kann ChatGPT jetzt konkret komplett vergessen für alles, was mit Medienrecherche zu tun hat. Kontakte finden, das funktioniert überhaupt nicht gut. Was wir aber definitiv nutzen, ist als Sparringpartner, um Themenansätze zu finden und als Generator für Pitchvorlagen. Da haben wir aber unseren eigenen Custom-GPT programmiert mit so einem Ding hinten dran, wo halt unser Wissen drin ist. Jetzt macht uns das schneller. Aber wenn wir einfach nur reinschreiben, schreib mir mal eine E-Mail-Vorlage für dieses Thema, dann kommt Quatsch raus. Von daher, also uns macht KI die Arbeit leichter. Ich bin tatsächlich aber nicht so besorgt, dass KI uns zeitnah als PR-Agenturen ersetzen wird, weil dafür einfach noch viel, viel mehr nötig ist. Und auch wenn ich vorhin gesagt habe, Netzwerk ist nicht entscheidend. Es ist nicht entscheidend, dass ich die Leute schon kenne, aber es ist schon entscheidend, dass ich persönlich mit den Journalisten und Journalistinnen sprechen kann. Und das kann KI zumindest aktuell noch nicht ersetzen.
Ich denke nur daran, dass vielleicht manche auch dann denken, sie erschlagen es halt einfach mit KI und bevor sie dann zu euch kommen, haben sie schon 500 Versuche gestartet und haben da ihr ChatGPT quasi geschröpft, dass du da einfach merkst, dass die Leute einfach erstmal viel mehr noch selber versuchen, das irgendwie selber hinzukriegen.
Ja, das auf jeden Fall. Wir haben auch teilweise Kunden und Kundinnen, die Dinge, die wir ihnen zum Beispiel geben, dann nochmal sozusagen gegenprüfen und dann mit Gegenfragen kommen, wo wir dann eher erklären müssen, warum das, was ChatGPT jetzt vorschlägt, halt nicht funktionieren wird.
Ach, spannend.
Ja.
Okay. Ja, das ist ja dann wieder ein bisschen mehr Arbeit, aber interessant. Ja, das kann natürlich auch ein bisschen
sein. Das legt sich aber meistens nach so ein, zwei Gesprächen.
Ja. Ja, ja, klar. Aber man muss es halt mit einbeziehen. Man muss einfach am Zahn der Zeit natürlich bleiben.
Ja, also ich glaube, wer es ignoriert, dann wird es schwierig für die Agenturen. Aber das ist in jeder Branche, glaube ich, so.
Ja, das glaube ich auch. Das stimmt. Nun hast du es schon erwähnt, du schreibst auch gerade ein Buch, ein Roman. Du hast Ende 2022 hast du schon dein erstes Sachbuch veröffentlicht, weiblich, selbstständig, erfolgreich. Mhm. Wie hat dich dieses erste Projekt geprägt?
Also das erste Buch war vor allem für mich als Unternehmerin mega spannend, weil ich habe 28 andere Unternehmerinnen und Selbstständige interviewt und ich habe teilweise 3 bis 4 Stunden Interviews mit denen geführt und die wirklich über alles von Gründungsgeschichte, über wie sie jetzt ihr Unternehmen führen, Vereinbarkeit, damals hatte ich noch kein Kind, alles ausgequetscht und ich konnte das ganze Wissen, das ich daraus gesammelt habe, gar nicht alles in dem Buch wiedergeben. Aber für mich persönlich war es einfach eine ganz krasse Lernkurve und ich habe da so viele Sachen für mich mitgenommen und einen Bruchteil davon kann ich in diesem Buch weitergeben. Mhm. Und außerdem war es sehr interessant, halt so ein großes Projekt, da musste ich die ganzen Leute koordinieren, dann Lektorat, Cover, alles, selber natürlich die Zeit finden zu schreiben. Einfach eine Herausforderung, das erste Mal so ein großes Nebenprojekt neben meinem Hauptjob halt noch zu koordinieren.
Und wie kamst du auf die Idee? Weil viele träumen ja mal davon, ein Buch zu schreiben, ob es jetzt Sachbuch ist oder doch eher Belletristik, sei mal dahingestellt. Aber man muss ja dann auch mal eine gute Idee dafür haben.
Ja, also ein Buch zu schreiben, das hatte ich schon lange im Kopf, tatsächlich eher ein Roman. Da hat aber, ein bisschen vorweggegriffen, bisher die Idee nicht gereicht. Und dann habe ich tatsächlich zu Weihnachten 20 war das, glaube ich schon, hatte ich mir ein Buch gewünscht über erfolgreiche Unternehmer, habe das bekommen, habe das gelesen und war so ein bisschen enttäuscht, weil das waren, glaube ich, 30 oder 35 und da waren halt irgendwie 3 Frauen drin. Mhm. Und das hat mich total genervt, wo ich mir dachte, voll interessant, aber da geht es halt nur um Finanzierungsrunden, da geht es nur um höher, schneller, weiter und halt alles eine sehr männliche Perspektive. Und mittlerweile gibt es ein paar mehr Bücher in die Richtung, aber damals habe ich kein Buch gefunden, wo es halt um Frauen geht. Und dann dachte ich, ja gut, dann mache ich es halt selber, weil ich kenne schon einige Frauen, die ich da mir gut vorstellen könnte. Habe dann aber auch Aufrufe gestartet in so unterschiedlichen Facebook-Gruppen, wo halt Frauen Unternehmerinnen drin sind, auch über Empfehlungen ganz viele bekommen. Und habe dann gedacht, gut, wenn es das nicht gibt, dann muss ich das halt selber machen.
Und ist ja dieses Sachbuch ein bisschen näher an deiner Unternehmenswelt dran. Jetzt gehst du mit deinem neuen Projekt, nämlich mit deinem Roman, ja ein bisschen eher in eine andere Welt. Also da ist es ja doch ein bisschen ja, weiter weg von deinem Täglichen. Wie kommt man denn da rein überhaupt? Oder wie schaffst du es im Alltag dann zu switchen und dich in diese andere Welt zu beamen?
Ja, ich muss da gar nicht so viel beamen. So 2 Gehirnzellen sind immer in dieser anderen Welt. das läuft wie so parallel den ganzen Tag. Und ich habe auch manchmal, während ich arbeite, plötzlich eine Idee, die muss ich dann kurz aufschreiben, kümmere ich mich dann später nochmal drum. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, die Idee, ein Buch zu schreiben, war schon lange da, also wirklich einen Roman zu veröffentlichen. Ich weiß nicht, ob es so eine Krankheit ist von Germanistikstudentinnen, keine Ahnung, aber das war so ein Thema, schon im Studium war so ein bisschen so, ich würde schon gerne mal ein Buch schreiben. Ich habe auch schon zigmal angefangen, hatte ganz viele Ideen, habe aber immer irgendwann den Faden verloren oder gemerkt, die Story geht nicht auf oder dann war doch wieder irgendwas anderes wichtiger. Und jetzt Ende diesen Jahres, tatsächlich wieder um Weihnachten rum, ich weiß nicht, was das für eine magische Zeit für meine Bücher ist, war plötzlich die Idee halt da und ich habe das dann über die Feiertage geplottet, also mir halt überlegt, okay, was ist der Handlungsstrang und was kommt in die einzelnen Kapitel rein. Und im Januar habe ich dann angefangen zu schreiben und im Mai war ich fertig.
Und machst du das im Selbstverlag oder hast du einen Verlag dafür gefunden?
Ich mache es im Selbstverlag. Also ich habe ein paar Verlage angeschrieben, habe mir da aber von Anfang an eigentlich keine großen Chancen ausgerechnet. Als Newcomerin hat man da wenig Chancen, direkt veröffentlicht zu werden. Plus ich habe das erste Buch auch schon im Selbstverlag veröffentlicht. Also ich weiß auch schon, wie das funktioniert. Habe aus einigen Fehlern gelernt, die ich dieses Mal jetzt anders machen kann und werde das wieder im Selbstverlag veröffentlichen.
Ja, und was bei dir natürlich ein großer Vorteil ist, ich meine, dieses ganze Handwerkszeug, um das Buch zu vermarkten, worum es ja letztendlich, muss man mal sagen, beim Bücherschreiben eigentlich am Ende schon geht. Neben dem, dass es natürlich gut sein muss, muss aber auch ein normaler Verlag natürlich das Marketing machen, wo mittlerweile die AutorInnen auch mehr und mehr gefordert werden. Also das ist ja bei weitem kein Selbstläufer mehr, wie viele denken, gibst du es an einen Verlag und dann verkauft sich's von selbst. Insofern bist du ja da schon die perfekte Kombination aus schreiben können und dann noch selbst vermarkten und das an die richtigen Stellen zu platzieren. Da hast du wahrscheinlich schon einen großen Vorteil mit deinem Job.
Also ich glaube in der Belletristik, ich bin gespannt, wie es läuft, aber kann es schon hilfreich sein, einen Verlag zu haben, die halt einfach für dieses Genre auch bekannt sind. Aber wie du sagst, marketingtechnisch muss man trotzdem ganz, ganz viel selber machen. Wir machen ja zum Beispiel auch PR für Autoren und Autorinnen und wir kriegen ganz oft Aufträge von Leuten, die ihr zweites Buch veröffentlichen, weil die sagen ja, beim ersten Buch habe ich gedacht, das macht alles mein Verlag und dann kam aber nichts dabei rum. Jetzt mache ich selber und ich hätte gern Presseunterstützung von euch.
Ja, guter Punkt. Ne? Kann ich mir gut vorstellen. Ja, passt ja gut. Wie du sagst, du lernst aus den Fehlern beim ersten Mal. Und andere stellen dann vielleicht fest, das ist so viel Aufwand, ich gebe es einfach ab an jemanden, der es versteht. So, und jetzt sag mal, du hast schon so ein bisschen ganz am Anfang erzählt, du teilst es eben ein bisschen auf, dass du eben klare Arbeitszeiten hast und nachmittags ist dann eher Familienzeit mit deiner Tochter. Wie handelst du diese Vereinbarkeitsthemen für dich? Also bist du da sehr gelassen und hast das Gefühl, das fügt sich gut, weil du diese Arbeitszeiten hast? Oder spürst du auch einen großen Zeitdruck immer wieder? Wie fühlt sich das für dich an, so beide Themen miteinander in Einklang zu bringen?
Ist es verwirrend, wenn ich sage beides? Ich habe das Gefühl, es klappt gut und trotzdem verspüre ich Zeitdruck.
Es ist ja auch eine völlige Suggestivfrage gewesen.
Ja, nee, also es klappt gut und trotzdem habe ich natürlich immer das Gefühl, an beiden Ecken nicht genug da zu sein. Oft ist 14:30 und ich denke mir, jetzt noch eine halbe Stunde, dann könnte ich das noch fertig machen. Oft ist dann aber auch, dass ich meine Tochter in die Kita bringe und mir denke, heute wäre es auch cool, einen Ausflug zu machen, aber ich habe halt einen Job. Also das ist, glaube ich, ganz normal. Was bei uns halt wichtig ist, es arbeite nicht nur ich in Teilzeit, sondern auch mein Mann arbeitet in Teilzeit, seit wir unsere Tochter haben. Also sie geht, wie gesagt, 4 Tage die Woche in die Kita bis 15 Uhr und dann bin nachmittags ich mit ihr unterwegs. Freitags hat mein Mann aber komplett frei und freitags ist mein kompletter Arbeitstag. Und auch am Wochenende oder abends oder Alltag, wir sind da sehr, sehr fair aufgeteilt. Also das ist jetzt nicht so, dass ich da alles machen muss und irgendwie noch arbeite, sondern wir machen beides zu sehr gleichen Teilen. Jeder hat Schwerpunkte. Ich koche zum Beispiel nicht gut und auch nicht gerne. Das macht hauptsächlich mein Mann. Dafür kümmere ich mich ein bisschen mehr um wirklich so die Organisation, Arzttermine, neue Kleidung, Sachen, die für die Kita benötigt werden. Das spielt sich dann ein, aber insgesamt ist es sehr ausgewogen.
Wie seid ihr da hingekommen? Das ist immer eine spannende Frage.
Klare Diskussion in der Schwangerschaft. Also es war für mich von Anfang an klar, also ich will Kinder, aber nur wenn mein Mann halt auch on board ist und auch sagt, er will das auch so sehr, dass er auch bereit ist, beruflich kürzer zu treten, weil ich bin halt selbstständig, ich bin flexibel, aber ich muss halt auch da sein. Und es war für mich keine Option, 3 Jahre in Elternzeit zu gehen. Und da mussten wir uns einfach zusammensetzen und das offen miteinander besprechen. Und ich wollte gerade sagen, ich habe das Glück, dass mein Mann das genauso sieht. Aber ich glaube, wenn er es nicht so sehen würde, hätte ich ihn gar nicht geheiratet. Wir waren da sehr schnell auf einer Wellenlänge, dass es für ihn genauso wichtig ist, Zeit mit seiner Tochter zu verbringen.
Und wie ist dann der Plan, den ihr in der Schwangerschaft gemacht habt, wie ist der dann aufgegangen, als das Kind da war?
Also die Aufteilung zwischen uns hat von Anfang an eigentlich sehr gut funktioniert. Mein Mann war so die ersten 4 Wochen mit mir zu Hause. Das ist natürlich schon, können viele vielleicht auch gar nicht machen, war natürlich ziemlich luxuriös, dass ich mich da halt voll wirklich um dieses frühgeborene Baby kümmern konnte. Und er hat halt Haushalt alles und natürlich auch Kind gemacht. Aber in den ersten Wochen ist halt Mama noch mal ein bisschen entscheidender. Und dann ist er wieder arbeiten gegangen und das hat aber auch gut geklappt. Er arbeitet halt auch viel im Homeoffice. Das heißt, wenn es mal wirklich gebrannt hätte, was jetzt gar nicht so vorkam, wäre auch jemand da gewesen. Und dann das zweite Halbjahr vom ersten Lebensjahr hat mein Mann Elternzeit gemacht. Also ich war 6 Monate und dann war er 6 Monate komplett in Elternzeit. Und das hat auch gut funktioniert. Vor allem nachdem ich abgestillt hatte, dann waren die wirklich einfach auch mal weg.
Ja, das ist ein entscheidender Faktor. Auf der einen Seite ist es ja wahnsinnig praktisch zu stillen, weil man hat einfach alles dabei und hat nicht diesen ganzen Abwasch. Ja. Auf der anderen Seite macht man sich natürlich so ein bisschen unentbehrlich dadurch. Ja. Also wie alles, es hat so 2 Seiten. Aber ja, wie ist es denn jetzt? Weil jetzt wird ja euer Kind langsam größer und jetzt ist es ja so oder nicht, dann muss man ja auch organisieren. Dann will vielleicht das Kind irgendwie oder man will vielleicht ein Playdate unternehmen, man will irgendwas anderes unternehmen. Man muss ja so, die Terminorganisation wird langsam komplexer. Wie organisiert ihr euch da als Paar, dass ihr da den Überblick behaltet? Also so ganz praktisch gefragt, welches Tool nutzt ihr? Was funktioniert für euch gut?
Ja, da muss ich sagen, das Tool ist mein Gehirn. Da bin ich auch so ein bisschen immer noch am Überlegen. Ich merke, dass es jetzt, wie du sagst, sie wird älter, es ist immer mehr, müssen wir das anders strukturieren. Bisher bin es einfach ich, die halt sagt, diese Woche steht das und das an, müssen wir noch überlegen, wie wir das machen. Aber ich merke langsam, dass es für mich sehr viel wird, was ich da beachten muss und wo ich dran denken muss. Und da sind wir gerade in so einer Umbruchphase, haben aber jetzt noch keine Lösung gefunden. Wenn es jetzt irgendwie Montag bis Donnerstag Nachmittag was ist, dann ist eh klar, dass ich mich drum kümmere. Und für die anderen Sachen, ja, also da habe ich jetzt noch keine Lösung. Bisher klappt es gut, dass ich halt einfach den Überblick habe.
Das fühlt sich für dich auch gut an, oder ist das für dich anstrengend? Also ich kenne schon dieses Thema Mental Load im Kopf, dass man zwar alles irgendwie gewuppt kriegt, aber es ist schon auch einfach so, es darf nichts rausfallen.
Genau, das meine ich. Also dass ich halt merke, es wird jetzt gerade, erreicht es einen Punkt, wo es mir ein bisschen zu viel wird und ich wünsche mir da auch ein bisschen mehr Entlastung. Es war in unserer Beziehung aber schon immer so, auch vor dem Kind, dass ich eher die Projektmanagerin bin und die Termine im Blick habe und auch Sachen für uns zusammen so ein bisschen planen.
Und dann ist immer spannend zu sehen, wie organisierst du dich denn dann im Business, auch mit deinen Mitarbeiterinnen? Wie läuft das, dass ihr euch da abstimmt? Wann sind Zeiten, wo man euch erreicht? Wie kommuniziert ihr?
Also wir arbeiten ja fast alle Teilzeit, haben auch Vollzeitmitarbeiterinnen, aber wir arbeiten hauptsächlich Teilzeit und wir arbeiten 100% remote. Also wir sehen uns auch nicht persönlich, außer zu Team-Events 1 bis 2 Mal im Jahr. Das heißt, da stützen wir uns voll natürlich auf technische Tools und da reicht auch mein Gehirn nicht aus. Da muss auf jeden Fall ein Tool implementiert sein. Wir haben natürlich einmal in der Woche ein Team-Meeting, wo wir uns persönlich online treffen und alles besprechen. Ich habe einmal die Woche ein 1:1 mit jeder Mitarbeiterin, wo wir individuelle Themen besprechen. Und darüber hinaus Teams, kann ich ja eine Nachricht schreiben, egal ob jemand da ist oder nicht. Und das wichtigste, wirklich Herzstück des Unternehmens, ist unser Projektmanagement-Tool. Da ist alles drin, da ist jede Aufgabe drin, an der irgendjemand arbeitet. Ich kann theoretisch morgen die Aufgaben meiner Mitarbeiterin übernehmen, weil da einfach alles dokumentiert ist. Ich weiß genau, oder die auch bei mir oder gegenseitig, wer ist gerade wie weit in diesem Projekt, wann ist mein Einsatz, wann muss ich eben meinen Teil dazu beisteuern, dass wir weitermachen können. Und das ist auch, würde ich sagen, das Tool, wo ich im Onboarding den meisten Fokus drauf lege und da wirklich sehr genau erkläre, wie benutzen wir das, wie wichtig ist es auch, dass jeder das gut pflegt, weil wir eben teilweise asynchron arbeiten oder uns nicht andauernd persönlich sehen. Und das muss einfach tipptopp sein.
Okay, magst du teilen, was für ein Projektmanage-Tool ihr da nutzt?
Wir arbeiten mit Monday.
Weil diese konkreten Sachen sind immer so, glaube ich, für viele so eine Idee, nochmal zu gucken, was könnte ich nutzen. Viele sind ja immer auf der Suche irgendwie nach Lösungen. Insofern kann man sich das vielleicht mal angucken.
Es ist ein bisschen teurer als andere Tools. Für uns hat es sich aber auf jeden Fall gelohnt.
Und jetzt hast du ja schon gesagt, du legst viel Wert darauf, dass ihr das da auch gut dokumentiert. Habt ihr darüber hinaus etwas, ich finde immer spannend, das Thema Kontakte pflegen, also so eine Art Kontakte-Datenbank, arbeitet ihr damit oder kann man das auch in Monday machen oder wie geht ihr damit um?
Also genau, wir haben das Projektmanagement-Tool Monday, da ist eben alles drin, so die To-Dos, Projekte etc. Dann haben wir ein CRM, wo wir eben unsere eigene Journalistendatenbank pflegen. Es gibt auch Anbieter, die Journalistendatenbanken zur Verfügung stellen. Die sind aber unfassbar teuer tatsächlich für, meiner Meinung nach, die Qualität, die sie liefern. Ich habe da mit verschiedenen schon im Angestelltenverhältnis und auch in der Selbstständigkeit zusammengearbeitet, habe sie alle nach dem ersten Jahr wieder gekündigt, weil wir nicht zufrieden waren. Und bauen jetzt seit 2 Jahren eben unsere eigene Datenbank. Da sind eben alle Pitches hinterlegt, alle Kontakte. Da kann jeder zum Beispiel sehen, zu welchem Thema hatten wir mit diesem Journalisten oder dieser Journalistin schon mal Kontakt. Dann arbeiten wir mit Trello in der Kundenkommunikation, um Presseanfragen zu verwalten. Einfach weil das nochmal ein bisschen einfacher ist, als das jetzt auch bei Monday zu machen. Und wir haben noch ein Tool zum Arbeitszeiten-Tracken, wer wie lange auf welchem Projekt arbeitet, Clockify, und ansonsten eben Teams für Nachrichten und Calls.
Und welches CRM benutzt ihr?
Die heißen Central Station. Ja, die sind tatsächlich eher günstig im Vergleich mit anderen, weil sie sehr wenig Funktionen haben. Aber ich wollte gar nicht so ein Riesentool, wo 1000 Funktionen drin sind, weil wir gemerkt haben, das brauchen wir gar nicht. Die sind initial nicht als Journalistendatenbank gedacht. Ich glaube eher so als Akquise-Tool, aber wir benutzen es halt einfach ein bisschen anders und für uns klappt das sehr gut.
Ja, man kann ja vieles auch umgestalten. Also ich habe auch so ein selbst gehostetes Suite-CRM nutze ich. Und das funktioniert für mich super, auch wenn es eigentlich viel mehr noch bietet. Ich brauche davon nur einen ganz kleinen Teil, aber zumindest um den Überblick zu behalten, finde ich sehr nützlich und ja, einfach irgendwann werden es halt immer mehr Kontakte und erst recht, wenn es natürlich mehrere Mitarbeiter gibt, die irgendwie auch den Überblick behalten müssen. Das ist ja auch Außenwirkung letztendlich, was ihr dann habt. Wenn dann nicht beim nächsten Mal die Kollegin kommt und so tut, als ob ihr noch nie miteinander gesprochen habt, nicht? Das ist ja schon gut, wenn das einfach Hand in Hand läuft.
Ja, voll, voll.
Ja, cool. Und da würde mich aber interessieren, hast du dir das so in den letzten Jahren so zusammengesammelt? Hast du da jemanden, der dich dabei berät, unterstützt bei diesem ganzen Thema, so dieses Aufbauen der Unternehmensstruktur, auch der Infrastruktur? Oder hast du das von irgendwo auch mitgebracht? Also wie kommst du dahin, da nach und nach dich zu professionalisieren?
Ganz krasses Trial and Error. Also einfach ausprobieren und schauen, was funktioniert. Ich habe jetzt nicht so diese eine Person, die mich berät oder diesen einen Mentor, eine Mentorin, mit der ich immer spreche. Ich mache ganz viel eher so Peer-Consulting in Form von Masterminds, wo ich mich mit anderen Agenturinhaberinnen austausche, die jetzt nicht eine PR-Agentur haben, was super interessant ist, sondern eher vielleicht eine Marketing-Agentur oder eine Pinterest-Agentur, wo wir aber ganz viel sprechen und voneinander lernen können. Und wir sind aber so an ähnlichen Punkten im Unternehmen, können uns aber trotzdem helfen, weil wir halt unterschiedliche Stärken einfach haben. Ich hole mir aber auch externe Unterstützung, wann immer nötig und halt möglich. Also klar, ist auch immer eine Kostenfrage, aber da mache ich dann halt Weiterbildungen oder wir haben jetzt Anfang 24 so ein bisschen einen Marken-Relaunch gemacht, Anfang 25 einen Marken-Relaunch gemacht und da habe ich mich in der Vor- und Nachbereitung von einer Business-Coach begleiten lassen, einfach um da halt wirklich zu schauen, okay, wir machen jetzt nicht nur das Außenschick sozusagen, sondern auch die Transformation im Inneren, um, wie du gesagt hast, uns halt als Agentur noch mal mehr zu professionalisieren oder sonst, wenn es halt akut Themen gibt, sei es IT oder sei es interne Marketing-Themen oder was auch immer, dass wir uns dann halt extern Unterstützung holen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich in einer Unternehmensberatung oder so mit drin bin, die mir dann immer helfen.
Ja, manchmal ist es ja auch der Partner, der die Skills hat oder so, nicht? Also manchmal ist es ja auch der Berater sozusagen.
Der ist auch Berater, der ist nämlich Personaler und der unterstützt mich natürlich bei Personalfragen, aber siehste, das ist halt auch dann sein Fachgebiet, aber die anderen, so Unternehmensaufbau, das ist schon eher meine Kompetenz als seine.
Ja, aber auch ein spannender Aspekt.
Sehr hilfreich, ein Personaler im Haus zu haben.
Man unterschätzt immer, wie das auch ins eigene Unternehmen dann so reinspielt. Da ist schon ein großer Teil, der dann da auch zusammenläuft. Und also wäre schön, wenn das so ist, weil man ist ja eh ein Paar und wenn man dann ab und zu da mal voneinander Nutzen nießen kann, ist ja auch ganz nett. Was würdest du sagen, wenn du jetzt so an deine Tochter denkst und was ist so dein Bild, was du ihr auch mitgeben möchtest? So gerade, weil du ja auch gesagt hast, nicht? Dein Unternehmen war so dein erstes Baby, also du bist ja schon sehr ambitioniert auch und möchtest da eine tolle Agentur draus machen oder hast eine tolle Agentur draus gemacht. Insofern soll das ja auch gut laufen. Wie gehst du mit deiner Tochter um beim Thema Arbeit? Mama geht arbeiten, Papa geht arbeiten. Redet ihr darüber? Ist dir das wichtig?
Ja, voll. Ich merke auch bei ganz vielen, dass es so dieses, also die Kinder sehen jetzt schon so, Papa muss arbeiten gehen, voll blöd. Oder Papa hat auch gar keine Lust, arbeiten zu gehen. Und mir ist es wichtig, egal was sie später mal macht, dass sie von uns sieht, dass Arbeit halt auch Spaß machen kann, wenn man halt das macht, was man auch gerne macht. Also jetzt zum Beispiel heute ist sie mit Papa unterwegs, weil es ist Freitag. Und ich habe halt gesagt, guck mal, Mama hat jetzt heute richtig Zeit zum Arbeiten. Ich habe heute tolle Termine, da freue ich mich drauf. Und heute Abend sehen wir uns wieder und dann machen wir was Tolles zusammen. Also, dass sie natürlich weiß, so, sie ist meine Priorität, auch wenn ich sie in die Kita bringe. Aber jetzt ist halt Arbeitszeit und das ist was, was ich aber auch gerne mache. Das ist mir schon sehr wichtig. Aber es ist mir nicht wichtig, was sie später mal machen möchte. Vielleicht sagt, also wenn sie was komplett anderes machen möchte als ich, wenn sie, ich mache halt gerne verschiedene Sachen, wenn sie sagt, das ist die eine Sache, die ich machen möchte. Vielleicht sagt sie auch, sie möchte Hausfrau und Mutter werden, ist auch total in Ordnung. Sie soll am Ende halt das machen, was ihr gefällt, aber sie soll nicht mit so einer Einstellung groß werden, dass arbeiten gehen blöd ist, weil man halt arbeiten muss.
Ja, aber ein guter Punkt, den du da aufmachst, dass man das halt auch nicht so als müssen betiteln sollte. Aber da ist wahrscheinlich schon das Problem im Deutschen mit dem Arbeitsbegriff. Es ist halt auch automatisch irgendwas, was mit Last verbunden ist. So, wenn man eher so das Wort Tätigkeit oder Job benutzt oder so, dann im Wording ist es nicht so belastend wie das Wort Arbeit. Und das ist immer schon so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob das jetzt von mir kommt, aber so ein bisschen negativer konnotiert als jetzt andere Begrifflichkeiten in dem Kontext.
Ja, das stimmt.
Was ist so deine Vision so für dich persönlich jetzt? Also wir wissen, dein Roman kommt raus und das ist natürlich wahrscheinlich ein Riesenprojekt jetzt auch, das so hoch auf die Straße zu bringen. Und aber auch für deine PR-Agentur. Wie wird das so werden? Was planst du so fürs nächste Jahr oder auch ein bisschen mit Weitblick?
Also die PR-Agentur ist mein Job, damit verdiene ich mein Geld und das ist auch gut und richtig so und das möchte ich auch weiter ausbauen. Ich hoffe, dass wir weiterhin so gesund wachsen, wie wir es halt die letzten Jahre getan haben und ich will da einfach ein solides, gut laufendes Business aufbauen. Ich habe aber keine Ambition, dass ich irgendwann 50 Mitarbeiterinnen und irgendein fancy Gebäude habe oder so. Also ich sehe für mich so ein bisschen, bei uns nennt man es Boutique-Agentur, das sind so maximal 10, vielleicht 12 Mitarbeiterinnen. Das ist eine überschaubare Anzahl. Ich möchte eigentlich keine großen Führungsebenen einziehen, sondern ich möchte eine gut laufende, kleine Agentur haben. So wie jetzt. Gerne noch ein bisschen größer, aber nicht mehr so unlimitiert. Ich möchte aber auf der anderen Seite auch, und das habe ich dieses Jahr einfach gemerkt, dieses Schreiben beibehalten und weiter ausbauen. Der Roman, der jetzt erscheint, ist tatsächlich Teil 1 von einer Serie aus 3 oder 4 Büchern, die in sich abgeschlossen sind, aber bei denen ich mir sicher bin, dass ich sie schreiben möchte. Aktuell ist es eher so ein mittelteures Hobby, weil ich sehr viel Geld reinstecke in Lektorat, Cover, Marketing und überhaupt nicht abschätzen kann, wie viel Geld ich damit einnehmen werde. Mit Büchern verdient man aber nicht viel. Es wäre natürlich toll, so wenn ich wirklich Vision 3, 4 Jahre denke, wenn ich zumindest ein kleines Nebeneinkommen auch dadurch generieren kann und es jetzt nicht mehr nur ein Hobby ist, in das ich reinstecke. Wobei ich glaube, dass ich es trotzdem weitermachen würde, weil es mir einfach wahnsinnig viel Spaß macht. Und sonst hoffe ich, da bin ich auch sehr gespannt, wie sich es entwickelt, wenn die Kleine jetzt größer wird, dass ich einfach weiterhin oder vielleicht sogar noch besser so eine Balance finde zwischen Familie und Arbeit, weil für mich wäre es unmöglich, eigentlich eine Entscheidung zu treffen. Also unmöglich. Wenn es hart auf hart kommt, ist es immer meine Tochter und immer mein Mann. Aber wenn wir jetzt mal nicht vom Worst Case ausgehen, dann möchte ich beides. Und da muss ich einfach schauen, wie ich das in den nächsten Jahren auch weiterhin mache.
Ja, spannend. Danke, dass du uns daran teilhaben lässt. Jetzt habe ich noch 10 Entweder-Oder-Fragen an dich. Die kriegen hier immer alle gestellt. Es geht los. Bist du bereit?
Ja.
Morgenmensch oder Nachteule? Wann entstehen bei dir die besten Ideen?
Nachteule, 1000%.
Ja, das hörte man vorhin schon. Du schreibst dann eher abends, dann auch mal nur 4, 5 Stunden Schlaf und so.
Ja.
Okay, weiter geht's. Presseartikel oder LinkedIn-Post, womit baust du lieber Reichweite auf?
Presseartikel.
Kind ins Bett bringen oder Pressemitteilung fertig schreiben? Was dauert länger?
Oh, was dauert länger? Kind ins Bett bringen. Ich dachte, was mache ich lieber?
Nee, da ist so ein kleiner Twist immer noch verpackt.
Ja, Kind ins Bett bringen dauert bei uns leider sehr lang.
Frage 4. Teammeeting oder stilles Schreiben am Manuskript? Was gibt dir mehr Energie?
Oh, mehr Energie? Teammeeting, mehr Energie. Ja. Aber Schreiben auch. Es kommt ein bisschen drauf an, wie ich an dem Tag drauf bin. Ich kann sehr energetisch aus einer 3 Stunden Schreibsession rausgehen, aber auch sehr energetisch aus einem Teammeeting. Es ist ein 50-50.
Weiblich, selbstständig, erfolgreich oder Liebesroman? Was macht mehr Spaß zu schreiben?
Mehr Spaß macht der Liebesroman.
Kaffee oder Kinderturnen? Dein wahrer Energiekick?
Kaffee.
Chaos im Kopf oder To-Do-Liste? Womit organisierst du deinen Alltag wirklich?
To-Do-Liste.
KundInnen gewinnen durch PR oder durch Mundpropaganda? Was ist effektiver?
Effektiver, schneller Mundpropaganda, wenn man die halt hat.
Care-Arbeit fair geteilt oder Care-Arbeit optimiert organisiert? Was rettet euch im Alltag?
Fair geteilt.
Und letzte Frage, Interview geben oder Interview führen? Wo fühlst du dich wohler?
Wohl fühle ich mich mit beidem, aber aktuell gebe ich lieber Interviews.
Okay, super, Caro. Vielen Dank. Du hast es geschafft, alle 10 Fragen korrekt beantwortet. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Es war sehr spannend. Vielen Dank auch, dass du uns ein paar Einblicke gegeben hast ins Thema Pressearbeit und hier mal so ein bisschen praktisch geworden bist und deine ganzen Tools offenbart hast, damit man hier ein bisschen Anregung sammeln konnte. Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin mit einfach PR. Und wir finden natürlich unten in den Shownotes alle Infos. In der Videobeschreibung findet ihr alles zu Caro. Wenn ihr da mehr wissen wollt, folgt ihr auch unbedingt auf LinkedIn. Da ist auch immer richtig guter Content von dir. Und hat mich sehr gefreut, heute mit dir zu sprechen. Vielen Dank.
Danke dir. Mir hat es auch viel Spaß gemacht.
Das war sie also, die neue Episode von Mama macht Business. Wenn sie dir gut gefallen hat, dann teile sie unbedingt auch mit anderen selbstständigen Müttern und Vätern. Und wenn dir der ganze Podcast gut gefällt, dann abonnier ihn unbedingt und lass eine Bewertung da oder schreib eine Rezension. Das war Mama macht Business, eine Produktion von Liebenau Media.